Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Leben, was du glaubst, der ultimative Härtetest. Die Isa hat vorher schon gesagt, so das Eisbaden wäre für sie der ultimative Härtetest. Für den Motorsport gilt die Rallye Paris-Dakar oder heute heißt sie nur noch Rallye Dakar als der ultimative Härtetest. Ich habe mal geschaut, gegoogelt. Das war die Route, die letztes Jahr in Saudi-Arabien gefahren wurde. Aber vielleicht interessiert dich Motorsport gar nicht, dann ist es vielleicht der ultimative Härtetest für dich gewesen, für deine Ehe, als die Schwiegereltern bei euch eingezogen sind. Oder eine schwere Krankheit, die du bekommen hast, oder eine schwere Krankheit von jemand anderem, die du sehr magst oder sehr liebst. Oder vielleicht waren ja auch die ersten Jahre mit den kleinen Kindern ein ultimativer Härtetest. Das wird sicherlich bei jedem von uns anders gewesen sein. Aber wie gesagt, heute geht es um den ultimativen Härtetest in Bezug auf den Glauben an Jesus. Und die Themenstaffel heißt ja Lebe, was du glaubst. Und dazu schauen wir uns den Brief an, den der Jakobus geschrieben hat. Denn dieser Brief von Jakobus übrigens war Jakobus der Bruder von Jesus. Dieser Brief hat genau dieses Thema als Ganzes, also als Überschrift sozusagen, lebe, was du glaubst. Wir haben letzte Church schon gesehen, dass das oft gar nicht so einfach ist, das zu leben, was wir glauben. Oft glauben wir theoretisch in unserem Kopf und wir wissen, was wir eigentlich tun müssten, wie wir handeln müssten, aber es ist nicht so einfach und deswegen haben wir uns drei Tipps angeschaut, die uns helfen können, nicht nur theoretisch zu glauben im Kopf, sondern im Alltag das uns umzusetzen, von dem wir überzeugt sind, was wir glauben, was Jesus vorgelebt hat und was Jesus auch gelehrt hat. Wie immer kannst du das gerne auf unserem Podcast nachhören unter pc.projektx-augsburg.de oder bei Spotify oder Deezer findest du das auch. Heute also der ultimative Härtetest in Bezug auf den Glauben und die Frage ist, was fällt uns denn so schwer? Die Isa hat das schon so ein bisschen angeteasert, aber ich will nochmal so ein bisschen fragen, womit hat das zu tun? Es gibt eine Sache, die Jesus immer und immer und immer wieder adressiert und das könnte ein Hinweis darauf sein, was eigentlich der Härtetest für unseren Glauben ist. Und ich habe mal so ein kleines Quiz entworfen, und zwar, über welche Frage hat Jesus am meisten gelehrt? A, Nächstenliebe, B, Sexualität, C, Geld und Besitz und D, Gottesdienst. Und jetzt könnt ihr einfach reinrufen, was ihr glaubt. A, C, ja. Hat jemand B gesagt? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Also auf jeden Fall ist es tatsächlich das C, und das überrascht vielleicht. Es ist wirklich so, Jesus hat 38 Beispielgeschichten, sogenannte Gleichnisse erzählt. 16 davon handeln von Geld und Besitz. Das sind 47%. Und noch viel, viel erstaunlicher, wenn man das ganze Neue Testament durchgeht, dann sieht man, dass durchschnittlich jeder sechste Vers im Neuen Testament dieses Thema hat. Geld und Besitz. Das zeigt an, wie schwer uns das offensichtlich fällt, damit richtig umzugehen, sonst hätte Jesus nicht den Grund gehabt, darüber ständig zu reden und auch in den anderen Büchern im Neuen Testament wurde ständig darüber geredet, weil es unser ultimativer Härtetest ist, wenn es um den Glauben geht. Ich meine, ich kenne einige Leute, die sind super gut im Glauben, im Vertrauen auf Jesus gestartet. Ihnen war es super wichtig, dem Beispiel von Jesus zu folgen, ihm nachzufolgen, bis sie eines Tages richtig, richtig viel Geld bekommen haben oder verdient haben oder was auch immer. Und dann wurde das mit dem Beispiel von Jesus richtig schwierig. Ja? Habgier, Geiz, Erbstreitigkeiten, Streit um die Firmennachfolge und so weiter. Jesus wusste, dass der Besitz unseren Glauben auf die Probe stellt und deswegen lehrt er so viel darüber. Und weil Jakobus der Bruder von Jesus war, ist es nicht verwunderlich, dass Jakobus dieses Thema auch in seinen Brief hineingenommen hat. Wie gesagt, dreht sich der gesamte Brief darum, dass wir im Alltag den Glauben leben sollen. Also glaubt nicht nur, sondern lebt das auch. Und das betrifft natürlich vor allem auch ganz besonders unseren Umgang mit Geld. Und wir beschäftigen uns heute mit den zwei Passagen, die in diesem Brief des Jakobus darüber vorkommen. Aber bevor ich dazu komme, habe ich mir gedacht, ich stelle mich kurz vor für alle die, die heute zum ersten Mal da sind oder die zum ersten Mal den Podcast hier hören. Mein Name ist Klaus Engelmohr und ich freue mich jedes Mal drüber, wenn jemand neu da ist. Und ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, wenn du heute zum ersten Mal hier bist. Vielleicht ist das mit Glaube und Gott und Kirche bei dir nicht ganz so einfach, dass du das irgendwie schwierig findest, wahrscheinlich persönliche Erlebnisse, die du gemacht hast. Ganz ehrlich, vermutlich, wenn ich solche Erfahrungen gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich ganz, ganz ähnlich denken oder empfinden wie du. Aber es ist sehr genial, dass du hier bist, weil wir unsere Kirche ganz bewusst so ausgerichtet haben, dass es hoffentlich oder versuchen, dass für Menschen passt, die ihren Glauben in Frage stellen oder die nochmal neu suchen, könnte Glaube für mich auch eine Rolle spielen. Insofern hoffe ich, dass du heute hier etwas mitnehmen kannst, wo du denkst, ja, wenn Glaube so verstanden ist, da sollte ich nochmal drüber nachdenken. Ich freue mich natürlich über alle auch, die schon seit Jahrzehnten hier dabei sind. Können wir schon fast sagen, also wir sind bald am zweiten Jahrzehnt Ende sozusagen und starten ins dritte, in 2 Jahren oder so. Schön, wenn du da bist, wenn du hier mitmachst, wenn du dich einbringst, mitdenkst, wenn du Zeit investierst, Geld investierst. Ohne dich wäre das nicht möglich und ohne dich würden all die Leute, die heute zum ersten Mal da sind oder zum ersten Mal den Podcast hören, gar nicht das hier erleben können, weil es gäbe es dann gar nicht. Also, was schreibt Jakobus? Wir waren beim Jakobus, dem Bruder von Jesus, im ersten Jahrhundert in seinem Brief über den Umgang mit Geld und Besitz. Und um das richtig zu verstehen, braucht es noch einen Hinweis, dass nämlich der Jakobus diese zwei Passagen ganz bewusst an reiche Menschen schreibt. Das sagt er auch, ihr werdet das gleich sehen, wenn ich es vorlese, an Reiche. Und diese Tatsache könnte dazu führen, dass gleich, wenn ich das vorlese, jemand denkt, oh, ich bin nicht dabei, betrifft mich nicht. Also ich meine Elon Musk oder Mark Zuckerberg vielleicht, aber ich doch nicht. Vielleicht jemand, der sich für die Rallye Dakar anmeldet, weil ich habe mal nachgeguckt, da kostet allein die Startgebühr 20.000 Euro. Und wenn du dann alles Equipment und so zusammenholst, dann bist du bei mindestens 100.000, damit du überhaupt da mitmachen kannst. Vermutlich bei 100.000 gar keine Chance, das Ding zu gewinnen. Da braucht man noch viel mehr Ressourcen. Also jemand, der sowas kann, der ist vielleicht reich, aber ich doch nicht. Wenn du jetzt so oder ähnlich denkst, hast du recht, ja. Es gibt immer Menschen, die sind reicher als wir und vermutlich gehört keiner von uns hier zu den Leuten in unserer Gesellschaft, die wirklich, wirklich, wirklich reich sind. Aber im internationalen Vergleich, und ich habe da mal recherchiert, gehören wir in Deutschland wirklich zu den reichsten Menschen unserer Welt, ja. Im Ranking der Privatvermögen sind wir auf Platz 22 von 195, damit leben wir in einem der 11% der reichsten Länder der Welt. Ganz genauso, wenn wir uns das Bruttonationaleinkommen anschauen, das war früher das sogenannte Bruttosozialprodukt, so kannte ich das noch, so habe ich es in der Schule gelernt. Also das Bruttonationaleinkommen pro Kopf, da sind wir auf Platz 22 von 204 gerankten Ländern. Auch da, wenn man das jetzt ausrechnet, sind das 11% der Reichsten, da gehören wir dazu. Und um zu verstehen, was das ganz praktisch bedeutet, ja, schauen wir jetzt uns mal die Leute an, die arm sind in unserer Welt. 50% aller Menschen auf der Welt haben weniger als $6.85 zur Verfügung pro Tag für sich. Zum Vergleich zu einer Familie mit doppeltem Einkommen und 3 Kindern, ich habe jetzt einfach mal das umgerechnet, was ich hier habe so, bei uns, und da habe ich jetzt nur mal unser Gehalt genommen, mir ist dann eingefallen, ja, Kindergeld gehört ja auch noch dazu und so weiter und so fort, aber bei uns ist es so, wir haben mit fünfköpfige Familie quasi jeden Tag $50 pro Person unserer 5, also jeden Tag zur Verfügung. Und das ist ja auch nur so, weil unsere 3 Kids noch, das heißt, die eine ist schon ausgezogen, aber weil wir ja noch die 3 Kids quasi mit ernähren, wenn dann die Kids mal ausgezogen sind, dann verteilen sich diese 5x50 auf 2 Personen. Ja, das ist viel, viel, viel mehr als knapp $7 am Tag. Und das sind nur die, die viel haben. Es gibt auch welche, die haben nur $2 oder nur $1 am Tag. Was ich damit sagen will, wir alle, auch wenn wir uns nicht reich fühlen, wir sind reich, gehören zu den reichsten der Welt. Unser Land ist eins der reichsten Länder und wir leben im Wohlstand, im Luxus, den sich die allermeisten Menschen auf dieser Welt nicht leisten können und die können sich nicht einmal vorstellen, dass man so leben kann. Deswegen gilt das, was der Jakobus hier vor 2000 Jahren geschrieben hat, auch uns. Natürlich hatte er damals ganz konkrete Personen vor Auge, als er den Brief geschrieben hat. Aber wenn wir da heute das lesen, sollten wir als reiche Menschen der Welt darüber zumindest nachdenken, was das für uns bedeuten könnte, wenn er das schreibt. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor ich gleich in diese zwei Passagen starte. Jakobus hatte nicht nur konkrete Personen vor Augen, sondern auch einen konkreten Anlass, diesen Brief zu schreiben. Das ist ganz wichtig, wenn wir diese Briefe im Neuen Testament lesen. Das sind ja nicht irgendwie Artikel oder Bücher gewesen, die man einfach so rausgehauen hat, sondern da war eine Situation, das wusste der Schreiber, also der Jakobus, entweder vom Hörensagen oder er kannte die Situation persönlich, weil er es erlebt hatte. Und daraufhin schreibt er einen Brief, ja. An Leute, die er kannte oder vielleicht auch Leute, über die er gehört hat, wo er gedacht hat, hier als christlicher Leiter, ich muss die mal adressieren und schreibe das mal dahin. Also, Jakobus hatte konkrete Dinge gehört, wenn es um das Leben, das Thema von heute ging, nämlich über reiche Menschen in christlichen Gemeinden und Kirchen und wie wir uns denken können, waren da einige Dinge schief gelagert. Sie lebten das, was sie eigentlich glaubten, in Bezug auf Geld und Besitz nicht. Das widersprach dem, was Jesus gelehrt hatte. Es gab also einen Missstand und den adressiert der Jakobus hier, indem er das hier schreibt. Und nun zu euch Reichen. Weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben. Und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Also der Jakobus kritisiert, dass die Reichen Reichtümer für sich angehäuft haben. Dass sie vergängliche Dinge gehortet haben, die eines Tages verfallen, deren Wert eines Tages nichts mehr wert ist. Das Problem war dabei nicht, dass sie etwas hatten, dass sie etwas Besitz haben. Jakobus kritisiert nicht, dass die Menschen viel haben. Die Kritik richtet sich an das, wie sie mit dem Reichtum umgehen. Es geht ihm darum, um diesen falschen Umgang. Und das Problem war, dass sie den Besitz für sich angehäuft haben. Ihr Besitz war ihnen wichtiger als anderes. Ihr Besitz war zum Selbstzweck geworden. Und das, obwohl der ganze Reichtum nur materieller Reichtum war, vergängliche Dinge. Jakobus deutet es damit an, dass er sagt, diese Reichtümer verrotten, die teuren Kleider oder Klamotten werden von Motten zerfressen, Gold und Silber wird von Rost überzogen, wir würden heute sagen, korrodieren und verlieren den Glanz. Und Jakobus meint, dass all diese Dinge spätestens dann, wenn die Welt zum Ende kommt, weg sind, verfallen. Und dazu muss man wissen, dass die ersten Christen davon ausgegangen sind, dass Jesus sehr, sehr bald wiederkommt, und zwar in wenigen Jahren. Auch Jakobus wird das geglaubt haben. Seine Aussage war also so, ihr häuft Reichtümer an, obwohl wir alle wissen, dass Jesus in absehbarer Zeit in wenigen Jahren wiederkommen wird. Und dann wird das Ende der Welt kommen und dann wird alles Geld und Gold und Silber und alle teuren, prunkvollen Kleider und andere Besitztümer wertlos sein. So, wir heute wissen, dass Jesus nicht nach wenigen Jahren auf die Welt wieder zurückgekommen ist. Christen warten bis heute darauf, dass Jesus zurückkommt. Aber Jakobus wusste natürlich auch, so wie wir, selbst wenn Jesus sich verspätet und nicht so in wenigen Jahren wiederkommt, würde jeder dieser Menschen, dieser Reichen, auf ihr eigenes persönliches Ende zuleben. Insofern meint diese Aussage, und das, obwohl wir am Ende der Zeiten leben auch, und das, obwohl euer persönliches Ende recht bald da sein wird. Er sagt also, ihr häuft irdische, materielle Dinge an, verlasst euch darauf, obwohl ihr alle, wie jeder Mensch, nicht allzu viele Jahre noch vor euch habt. Alles, was ihr angehäuft habt, zählt dann nichts mehr. Denn Jakobus wusste wie wir, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen. Das ist also die Kritik. Aber was war dann der Vorschlag, den er den Reichen macht in dieser Situation? Und das verwundert vielleicht, Jakobus rät den Reichen einfach erst einmal, weint und klagt wegen all des Unheils, was über euch hereinbrechen wird. Über die Tatsache, dass alles, was ihnen so wichtig ist, was sie angehäuft haben, bald nichts mehr wert ist und eigentlich schon heute bedeutungslos ist. Vor allem, wenn sie es nur für ihren Konsum brauchen und anhäufen. Hört sich vielleicht im Augenblick ein bisschen ironisch an, so weint und klagt, aber ich glaube, Jakobus wollte die Reichen herausfordern, über ihr Verhalten nachzudenken, um dann umzukehren, ja. Weinen und klagen, dass sie so viel Zeit und Kraft für Nichtiges angehäuft haben, dass sie den Besitz zweckentfremdet haben. Jesus hatte nämlich gelehrt, wie Reiche mit dem, was sie haben, umgehen sollten. Jesus hat eine sehr, sehr eindrückliche Beispielgeschichte, ein Gleichnis erzählt über einen reichen Kornbauer. Dieser reiche Kornbauer hat eine riesengroße Ernte gemacht und dafür musste er, weil die Ernte so groß war, neue Kornsilos anlegen. Er musste die Kornsilos um ein Vielfaches vergrößern. Die Ernte war so groß, dass der Bauer wusste, ab jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen, weil der Gegenwert von dem Getreide, was ich jetzt habe, wird mir bis ans Lebensende Luxus und Wohlstand bescheren. Und als er dann alles Getreide in seine neuen Silos gepackt hatte und zufrieden sich hat schlafen gelegt, ist er in dieser Nacht gestorben und all sein Reichtum und seine Pläne für die Zukunft waren kaputt. Jakobus wollte seine Leser darauf hinweisen und sie aufrufen, nicht denselben Fehler zu machen wie dieser Kornbauer in dem Gleichnis, den sein Bruder ja, dieses Gleichnis, das sein Bruder erzählt hatte. Also Jakobus fordert die Reichen heraus, ihr Mindset zu ändern. Sie sollten den Reichtum nicht nacheifern, sie sollten sich nicht von Raffgier und dem Wunsch leiten lassen, immer und immer mehr haben zu wollen, sondern sie sollten sich selbst über sich selbst nachdenken, über sich selbst erschrecken, wie sinnlos ihr Anhäufen eigentlich ist. Dieser Abschnitt hier, der steht quasi im 5. Kapitel, das ist das letzte Kapitel, also im letzten sozusagen Absatz oder im letzten Teil dieses Briefes. Aber schon ganz am Anfang, im 1. Kapitel, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, es ist wie so ein Inhaltsverzeichnis, wo er auch schon mal über Reiche etwas schreibt. Und dort schreibt er, wie die Reichen anfangen sollen, über ihren Reichtum zu denken. Also das teasert er vorher schon mal an. Wir können uns das mal anschauen. Erstmal schreibt er quasi über Menschen, die nichts haben. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Es geht darum zu verstehen, dass Haben und Nichthaben, arm und reich sein, keine Kategorien sind, die für Gott zählen. Ja? Generell hat jeder Mensch von Gott eine hohe Würde. Daran sollten sich die Menschen erinnern, die wenig haben, die sich deswegen vielleicht minderwertig fühlen, weil sie ja, sich als arm empfinden. Und er sagt, ihr seid unendlich viel wert. Denkt daran, vor Gott, in Gottes Augen, seid ihr wahnsinnig viel wert, egal wie viel ihr habt oder nicht habt. Und den reichen Menschen, die sollen daran denken, dass alles Ansehen in dieser Welt, das reiche Menschen bekommen, weil sie viel haben, ja, weil man zu denen aufschaut, das spielt vor Gott keine Rolle. Er schaut nicht darauf, wie viel ein Mensch hat oder ob die Gesellschaft groß von ihm denkt oder so, ob sie ihm Ehre verleiht. Nein, alles, was für uns Menschen so wichtig ist, was Besitz ist, ja, ist für Gott nichts. Denn alles, was wir besitzen, ist vergänglich, verfällt, vergeht, schneller als wir überhaupt daran denken können und es ist für Gott nichts. Ich glaube, hätte Jakobus heute den Brief geschrieben, dann hätte er vermutlich erwähnt, egal ob Elon Musk oder der Bettler in Berlin, der in der Notunterkunft für Obdachlose übernachten muss, vor Gott haben beide dieselbe hohe Würde. Sie sind in Gottes Augen wertgeschätzt, egal wie sie auf der Welt gesehen werden, egal wie minderwertig oder überheblich sich jemand wegen seines Besitzes oder Nichtbesitzes auch fühlt. Jakobus will, dass die Reichen diese Sichtweise bekommen und von sich und ihrem bisherigen Verhalten quasi erschüttert sind. Ja? Dass sie sagen, was? Ich habe bis jetzt Besitz gehortet, der für Gott komplett unwichtig ist. Ich habe meine Energie in Dinge gesteckt, die für Gott keine Bedeutung haben. Was hätte ich alles tun können, wenn ich das früher schon gewusst hätte? Tatsächlich bleibt Jakobus bei dem stehen, ja. Also er schreibt nicht mehr, was sie tun sollen. Das ist, was er sagt, so sollen sie damit umgehen. Er will die Reichen aufrütteln und wachrütteln. Erstmal klagt und weint darüber, erschreckt, er seid erschüttert über das, wie ihr bis jetzt gelebt habt. Vielleicht hat er an diesem Punkt aufgehört, weil er eventuell einige Zeit später noch einen zweiten Brief geschrieben hat. Das wissen wir nicht genau, aber wir wissen, dass der Kollege von ihm, nämlich der Paulus, tatsächlich oft mehrere Briefe an dieselbe Empfänger geschrieben haben. Interessant ist zum Beispiel, dass der Paulus 2 Korintherbriefe geschrieben hat, die im Neuen Testament der Bibel enthalten sind. Und im zweiten Brief, der dort drin steht, wenn wir den lesen, merken wir, oh, da muss es noch einen Brief dazwischen gegeben haben. Also er hat offensichtlich mindestens 3 geschrieben. Der mittlere ist leider verloren gegangen, der ist heute nicht in der christlichen Bibel erhalten. Also es ist durchaus möglich, dass der Jakobus noch einen zweiten Brief geschrieben hat. Im ersten will er die Reichen aufrütteln, dass sie erschrecken über sich und vielleicht dann im zweiten darauf hinweisen, wie sie leben sollen. Es kann aber auch sein, dass er einfach gehofft hat, dass sie sich an das erinnern, was Jesus zu dem Thema Geld und Besitz gesagt hat. Und das ist ja der Punkt. Es gibt noch andere Briefe im Neuen Testament, andere Texte, die etwas darüber sagen, wie Menschen, die reich sind, mit ihrem Geld umgehen sollen. Der Paulus zum Beispiel hat an seinen Mitarbeiter, den Timotheus, in seinem ersten Brief etwas geschrieben. Und zwar schreibt er da, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, im reichen Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Und jetzt kommen die Punkte, wie Menschen, die reich sind, damit umgehen sollen. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein, ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Im ersten Satz schreibt Paulus mit wenigen Worten genau das, was der Jakobus ja schon gesagt hat, ja, aufwachen, seine Hoffnung nicht auf Reichtümer setzen. Und dann schreibt er ganz, ganz konkrete Punkte. Er sagt, reiche Menschen sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen, mit Bedürftigen teilen. Das sind gute Tipps, die für heute auch super, super wichtig sind. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber wir waren ja beim Brief des Jakobus und wir hatten seinen Abschnitt am Ende des Briefes angeschaut, im 5. Kapitel. Und der ist noch nicht ganz zu Ende, der geht noch weiter. Ja? Erst hat er die Reichen aufgerüttelt und dann schreibt er Folgendes. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellt haben, bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufer derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt auf der Erde ein Leben in Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Mit anderen Worten, die Reichen, die der Jakobus im Blick hatte, hatten nicht nur viel Geld und Besitz für sich angehäuft, sie hatten auch ihre Arbeiter dafür ausgebeutet. Sie hatten ihnen ihren Lohn nicht ausgezahlt, so wie ausgemacht. Sie hatten sich dadurch, diese Menschen dadurch in eine Notsituation gebracht und sie haben die Anzeichen oder die Hilferufe dieser Arbeiter ignoriert. Vermutlich hatten sie sich beschwert bei den Reichen, aber Jakobus wusste wohl, dass diese Beschwerde nicht angekommen war. Sie haben sie ausgebeutet, um in Saus und Braus zu legen, um sich im eigenen Reichtum zu vergnügen. Und Jakobus weist im letzten Satz darauf hin, dass diese Arbeiter auch gar keine Chance hatten, etwas dagegen zu tun. Dass manche dabei sogar ums Leben gekommen sind, was die Situation ja besonders schlimm macht. Wir wissen nicht genau, was vorgefallen war, aber es gab wohl im Römischen Reich für diese Gruppe von Arbeitern keine Behörde, wo sie hätten Beschwerde einlegen können. Sklaven waren es wohl nicht, weil der Jakobus ganz explizit nicht von Sklaven schreibt. Aber es waren Mitarbeiter, die ihren Arbeitgebern ausgeliefert waren. Und diese Reichen, wohlgemerkt, das waren Christen, das waren Menschen, die von sich gesagt haben, ich bin Christ, die in eine Gemeinde gegangen sind, die gesagt haben, ich folge dem Beispiel von Jesus. Und diese Menschen haben trotzdem sich bereichert auf Kosten von anderen. Und auch hier, Jakobus will die Reichen wachrütteln. Er erinnert sie daran, dass Gott das alles weiß. Er sieht das alles, ja. Ihm ist das nicht egal. Und dass sie, wenn sie so weitermachen, sich ihr eigenes Grab schaufeln. Er verurteilt sie mit einem ganz krassen Bild oder er sagt, es wird so sein, wenn ihr so weiterlebt, dass ihr euch mit eurem Wohlstand vollfresst. Und dann werdet ihr eines Tages als Abrechnung dafür geschlachtet. Krasses Bild, oder? Jakobus schreibt zwischen den Zeilen, wacht endlich auf, ihr tut massiv Unrecht. Lebt auf Kosten der Armen und Schwachen. Ihr seid schuldig vor Gott, euer Reichtum wird euch vor Gott nicht helfen. Je mehr ihr anhäuft, desto schlimmer wird die Abrechnung am Tag des Gerichts. Und auch hier belässt es Jakobus einmal erstmal mit dieser Warnung, mit diesem Aufrütteln und dass er die Konsequenzen vor Augen malt. Und wie gesagt, auch das lässt vermuten, dass er diesen zweiten konkreten Schritt dann in einem erneuten Brief geschrieben hat. Oder wie gesagt, er hoffte darauf, dass die Leute wussten, was Jesus gelehrt hat. Wie dem auch sei, wir haben ja bei Paulus eben gelesen, wie er schreibt, wie Reiche mit Reichtum umgehen sollten. Das war einmal eben Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Und wenn wir das jetzt dazufügen, was der Jakobus im zweiten Abschnitt schreibt, ist nicht auf Kosten von anderen leben, niemanden ausbeuten und Menschen helfen, die ungerecht behandelt werden. So könnte man es zusammenfassen. Soweit zu dem, was der Jakobus und in Klammern gesagt auch der Paulus, den haben wir ein bisschen zur Rate gezogen, damals an Reiche in christlichen Gemeinden geschrieben haben. Und die Frage ist, was bedeutet es für uns heute, 2026? Was können wir davon lernen? Zunächst einmal, dieser Brief spricht Reiche an, ja, die falsch mit ihrem Besitz umgegangen sind. Jakobus hatte davon gehört oder er kannte diese Personen vermutlich. Wir heute sind zwar auch reich, also wir gehören zu den 11% der reichsten Menschen der Welt, aber das heißt nicht automatisch, dass jeder von uns falsch mit seinem Besitz, mit seinem Geld umgeht. Aber wenn wir die Worte von Jakobus ernst nehmen, dann sollten wir zumindest prüfen, wie unser Umgang ist mit Besitz. Horten wir auch alles nur für uns? Geben wir unser Geld nur für uns und unsere Familien aus? Dient unser Besitz ausschließlich unserem Wohlstand, unserem Luxus, dass es uns gut geht? Ich meine, wie viel von dem, was wir haben, brauchen wir für uns? Und wie viel davon brauchen wir, um anderen zu helfen? Darüber sollten wir nachdenken. Mir fällt da die Story aus der Kirche in den USA ein, zu denen Ian und Beth gehören. Ian und Beth waren von 2015 bis 2019 hier in der Gemeinde bei uns und die gehören eigentlich zu einer Kirche in Atlanta. Und dort war ein Ehepaar, das angeregt durch eine Predigt darüber nachgedacht hat, wie sie mit ihrem Besitz umgehen. Und sie sind nach dem Gottesdienst nach Hause gekommen, schauten sich in ihrem Haus um und waren erschüttert. Da hingen teure Gemälde, eine Luxusküche, edelste Möbel, mehrere Flatscreens, mehrere richtig teure Autos in der Garage, überall elektronische Geräte, wo man von jedem Zimmer aus sein ganzes Haus steuern konnte. Ja, man musste nur irgendwie, keine Ahnung, Alexa, Siri oder Google um Hilfe bitten und dann ging hier das Licht an und dort wurde Musik gespielt und die Tür öffnete sich. Eigentlich sah ihr Haus immer so aus, aber an diesem Sonntag nach der Predigt waren sie geschockt. Was für teures, nutzloses Zeug hatten sie an der Wand hängen und in ihrer Wohnung stehen? Das hatte zigtausende von Euros und Dollars gekostet. Für nichts. Das heißt nur für ihren Luxus. Für sonst nichts. Und alles das wäre weg und hätte keine Bedeutung, wenn sie morgen sterben würden. Und dann würde Gott sie fragen, was hast du mit dem Besitz gemacht, den ich dir anvertraut habe? Und sie müssten sagen, wir haben es für uns gebraucht. Wir haben im Luxus gelebt. Sie waren so erschüttert, dass sie an dem Tag beschlossen haben, alles zu verkaufen, was sie nicht brauchen, um das Geld zu spenden. Für Arme, für hilfsbedürftige Familien, für ihre Kirche, für Hilfsprojekte im Ausland, um mit ihrem Besitz Gutes zu tun. Genau das war das Ziel von Jakobus. Über unseren Umgang mit Geld nachdenken, erschüttert sein, wo wir viel zu viel Geld für uns ausgeben, für unseren Luxus und dann aus der Betroffenheit etwas verändern. Den Umgang mit unserem Geld zu verändern. Zunächst einmal, dass wir Gutes tun, dass wir freigebig werden, dass wir unseren Besitz mit Bedürftigen teilen und dass wir dann, wenn wir das getan haben, von dem Rest leben. Meistens machen wir es ja andersrum. Wir leben von dem, was wir haben und wenn da noch was übrig bleibt. Und ich glaube, es sollte genau andersrum sein. Dass wir freigebig sind, dass wir gerne helfen, dass wir das, was wir haben, dazu sehen, das ist dafür da, damit ich Gutes tun auf dieser Welt. Die Frage ist, wie ist dein Umgang mit Besitz? Wie viel Geld spendest du, um Gutes zu tun? Wie viel gibst du, um Bedürftigen zu helfen? Wie freigebig bist du? Wie freigebig bist du generell, zum Beispiel gegenüber deiner Kirche, gegenüber Freunden? Die Antwort weißt nur du, die kann ich dir nicht sagen, die weißt nur du. Es ist auch gut so, dass nur du sie weißt. Und ich weiß meine Antwort, das ist ja auch die Frage an mich, auch nur ich. Aber der Jakobus fordert dich heraus und mich heraus, darüber nachzudenken. Und noch einen Schritt weiter, und das betrifft uns heute, glaube ich, fast noch mehr als damals. Leben wir auf Kosten von anderen? Damals haben diese reichen Leute ihre Mitarbeiter ausgebeutet. Und unsere Frage wäre, welche Waren, die wir kaufen, wodurch werden da Menschen in den Produktionsstätten ausgebeutet? Ich habe an der Stelle auch mal recherchiert, ja. Zum Beispiel, wenn es um Ressourcenverbrauch in unserer Welt geht. Die reichsten Nationen, das sind 16% aller Weltbevölkerung, sind für 74% des weltweiten übermäßigen Ressourcenverbrauchs verantwortlich. Hochlohnländer verbrauchen pro Kopf 13 Mal mehr Ressourcen als einkommensschwache Länder. Und wie gesagt, wir Deutschen gehören zu diesen reichen Ländern. Oder ungleicher Austausch. Ja. Schätzungen zufolge entziehen Industrieländer den globalen Süden jährlich Waren und Ressourcen im Wert von Billionen Euro durch niedrige Preise, die die tatsächlichen sozialen und ökologischen Kosten in den Herkunftsländern nicht widerspiegeln. Will heißen, für unseren Kaffee, ja, für unseren Billigeinkauf bei Temu bekommen die Produzenten viel weniger, als ihnen eigentlich dafür zustehen würden, damit sie gut leben könnten. Oder dass die Natur maximal geschützt wird. Oder die Externalisierung von Kosten. Ja? Die Umweltzerstörung, wie zum Beispiel CO2-Emissionen und Giftmüll aus der Rohstoffgewinnung, findet oft im globalen Süden statt, während die Endprodukte im Norden konsumiert werden. Da unten beuten wir die Welt aus und hier brauchen wir das. Bei uns, damit ich zum Beispiel mein T-Shirt, meine Jeans tragen kann, wird die Umwelt an anderen Stellen zerstört mit Giftmüll und arme Länder werden ausgebeutet. Oder noch das Letzte, die Arbeitsbedingungen. Ja? Viele Konsumgüter, Textilien und Elektronik werden unter ganz prekären Bedingungen in Billiglohnländern produziert, was den Wohlstand in Industrienationen durch günstige Preise stützt. Für meinen Konsum müssen Menschen in anderen Ländern 12 Stunden arbeiten und haben immer noch nicht genug zu leben. Und der Jakobus schreibt, schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellen, eure Elektronik herstellen, eure Klamotten nähen, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufer derer, die eure Ernte einbrachten, die eure Elektronik herstellen, die eure Klamotten nähen, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Das gilt heute für uns, für unsere Gesellschaft. Und da brauchen wir auch ein Umdenken, ja, bewusst zu konsumieren. Ich weiß, als einzelne Bürger können wir das System nicht verändern, ja, das ist klar, wir können nicht alle Probleme lösen, aber wir können unseren Teil beitragen. Und das bedeutet, dass wir auch da dem Beispiel von Jesus folgen. Dass wir hinschauen, ja, wie wurde das T-Shirt produziert? Wo kommt das Essen her? Wie wurde der Arbeiter bezahlt? Da gibt es viele Labels und für faire Produktion, für Ökostandards, für Bio-Lebensmittel. Klar, wir können nicht prüfen, ob diese Labels wirklich 1:1 umgesetzt werden. Ja, das ist auch nicht unsere Verantwortung. Dafür ist jemand anders verantwortlich. Aber wir können beim Einkauf auf solche Zertifikate achten, um generell einfach vorsichtig zu sein, bedacht einzukaufen, zu konsumieren, weniger zu kaufen, weniger zu konsumieren. Mit Bedacht und Verstand. Wir können uns darum kümmern, dass wir möglichst alles verbrauchen, was wir einkaufen. Dass wir eben nicht viel zu viel Essen kaufen, viel zu viel Klamotten, die wir nachher einfach wegschmeißen müssen. Wir wissen, gerade bei Klamotten ist das zurzeit richtig schwierig, weil man gar nicht mehr weiß, was man mit dem vielen machen soll, auch wenn man es recyceln will. Dass wir gar nicht mehr bei Temu oder Shein bestellen oder bei ähnlichen Plattformen, bei denen klar ist und in allen Recherchen gezeigt wird, da werden Menschen und Ressourcen ausgebeutet bis zum Maximum. Also Jakobus fragt uns eigentlich, wie gehst du mit deinem Besitz um? Nutzt du ihn nur für dich, für deine Familie? Dann weine und klage und sei erschüttert, maximal erschüttert und kehre um. Veränder dein Denken. Tu Gutes. Sei freigebig. Teil deinen Besitz mit anderen. Konsumiere bewusst und konsumiere weniger. Und das, was übrig bleibt, na andersrum, vorher hast du schon viel von dem gegeben, bevor du selbst konsumierst. Das heißt, lebe, was du glaubst in Bezug auf Reichtum, auf Besitz, auf Geld. Und so folgst du dem Beispiel von Jesus. Und das ist die Challenge. Und weil das so schwierig ist, deswegen steht es so oft in der Bibel. Und deswegen bete ich jetzt noch darum und bitte Jesus, dass er uns hilft. Und vielleicht, dass es sich nicht nur so anfühlt wie, oh, jetzt muss ich was tun, sondern dass du merkst, es gibt dir Erfüllung. Es ist so gut, wenn du weißt, ich habe dieses Projekt unterstützt und da ist richtig was Gutes rausgekommen. Menschen, die bis jetzt so wenig hatten, haben durch mein Tun mehr. Jesus, du weißt, dass das nicht einfach ist. Und es hat einen Grund, warum du so viele Gleichnisse darüber erzählt hast, wie wir mit dem umgehen sollen, was wir haben, wie wir es gut verwalten, wie wir richtig damit umgehen. Danke, dass es so viele Hinweise gibt, auch in den Briefen von Paulus und vom Johannes und jetzt auch hier vom Jakobus, wie wir mit unserem Reichtum umgehen sollen. Hilf uns, dass wir bewusster konsumieren und vor allen Dingen unseren ganzen Reichtum, unser ganzes Geld und Besitz verstehen als, das habe ich bekommen, um anderen zu helfen, um freigebig zu sein, um Bedürftigen zu helfen, um zu teilen. Und Jesus, dann lass uns erleben, dass es absolut erfüllend ist, deinem Beispiel zu folgen, das zu tun, was du gelehrt hast. Ich bitte dich, dass jeder von uns, der anfängt, großzügig zu werden, merkt, es tut richtig, richtig gut. Es ist viel besser für die eigene Seele, mehr zu geben, als alles für sich zu behalten. Dass Großzügigkeit viel gesünder macht, ist für die Seele, als Geiz und Habgier und für sich haben wollen. Hilf uns dabei. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.